Ja, hallo Hamburg, hier seid ihr wieder bei Nerd Alert im FSK. Ich bin Nerd 6, wünsche euch ein erfolgreiches neues Jahr. Und mit mir sind natürlich auch die weiteren Nerds hier, die euch auch gerne begrüßen wollen.
Hallo, hier ist Nerd 4.
Und Nerd Nummer 6 hat jetzt auch ein Mikro? Nerd Nummer 7.
Ja,
Nerd Nummer
6 bin ich ja. Nerd 7 mit seinem ersten eigenen Mikro, hallo.
Ja, also drei Nerds für euch hier. Wir wollen heute ein bisschen mit euch über Hashes sprechen und wie man da die fälschen kann und was das so bedeutet für zum Beispiel sichere Transaktionen, wenn ihr zum Beispiel mit eurer Bank kommunizieren wollt. Aber bevor wir jetzt hier so richtig einsteigen und es wieder so richtig heftig wird, erst noch mal ein bisschen Musik.
Ja, das war Lavura mit Caipira Nomad. Musik unter Creative Commons Lizenz, remixbar, kopierbar, freie Musik.
Wie immer bei uns und später auch im Podcast zum Download. Was ich euch noch erzählen wollte, liebe Hörer, ihr könnt mal alle auf unsere Webseite gehen, www.nerdalert.de. Und da gibt es im rechten Bereich ein Feld, da könnt ihr auf den Chat klicken. Da landet ihr dann in einem Jabber-Chat und da könnt ihr uns hier während der Sendung sozusagen auch Fragen stellen, auf die wir dann natürlich auch gerne eingehen. Und der Erste, der sich jetzt in dem Chat connectet, von dem lesen wir auch vor, welchen Gruß er da reinschreibt, egal was es ist. Aber ich muss euch sagen, wir haben hier eine sehr harte Regie. Also wir werden hier gnadenlos weggepiept, wenn es halt nicht jugendfrei ist. Aber ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt, wir lesen das vor. Also, connectet euch, kommt rein, stellt uns Fragen.
Der Chat ist übrigens auf fskhh.org, nicht auf Nerd Alert.
Ja, aber auf Nerd Alert ist ein Link zu diesem Chat.
Ist das wahr?
Ja, guck das.
Ja, das stimmt. An.
Webchat, da. Ah.
Ja, ja, ja.
Was wir alles können.
Ja. Und dann
das
wundert
habt ihr
euch
hinter
nicht,
meinem Rücken gemacht.
Wundert euch nicht über den Rest der Webseite, da steht mir immer noch drauf, dass unsere letzte Sendung Weihnachten ist. Das stimmt natürlich nicht, weil wir haben schon das neue Jahr und wir senden wieder. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde die Webseite mal wieder hier überarbeiten, weil Nerd 4 kommt damit ja irgendwie überhaupt nicht zurande.
Da magst du recht haben.
Ja, aber unser Thema heute ist erfolgreicher Angriff auf SSL-Zertifikate. Und zwar gab es da auf der netten Konferenz, die der CCC in Berlin immer jedes Jahr veranstaltet, das war die 25. C3, einen netten Vortrag über gefälschte MD5-Zertifikate. MD5 ist ein Hash, wie wir ja alle wissen, der ist schon uralt. Und ich glaube, seit 2004 auch offiziell als unsicher eingestuft. Seit 2007 ist, glaube ich, ein Verfahren bekannt, mit dem man relativ leicht den Hash fälschen kann. Und das Problem ist, dass halt immer noch sehr viele Zertifikate, mit denen...
Vielleicht sollten wir zwischendurch nochmal kurz sagen, was ein Hash ist.
Okay, ich bin schon wieder vorgeprescht, ne? Also, wenn
viele
ihr euch,
Informationen in kurzer Zeit.
Wenn ihr euch irgendwelche Dateien im Internet runterladet, zum Beispiel eine Linux-Distribution, was ja durchaus vorkommen kann, dann stehen da manchmal ja solche SHA-1-Werte dabei oder MD5-Werte dabei. Damit sollt ihr eigentlich verifizieren können, dass ihr genau die Datei heruntergeladen habt, die auch der Erzeuger dort hochgeladen hat. Das ist eine Bitfolge, auf die zusammengepresst ist, die berechnet wird, aus dem ganzen Paket, das dort hochgeladen wird. Nehmen wir mal an, das Ding ist 600 MB groß, damit ihr es euch auf eine CD brennen könnt. Dann wird das jetzt runtergerechnet auf, sagen wir mal, 32 Bit. Und diese Zahlenfolge repräsentiert diese Datei. Das bedeutet... Das
ist so eine Art Fingerabdruck.
Genau, wenn ich wenige Bits, also wenn ich nur ein Bit in dieser 600 MB-Datei ändere, kommt ein anderer Hash heraus. Und dadurch könnte ich dann zum Beispiel einen Übertragungsfehler oder auch eine Verfälschung dieser Datei feststellen. Also... Eine kleine Änderung verursacht eine große Änderung im Hash.
Ein ganz einfacher Hash ist ja die sogenannte Kardinalzahl. Wenn man eine große Zahl hat, irgendwie mit 10 Stellen oder so, eine Kardinalzahl davon ist die einzelnen Ziffern zusammenrechnen. Und das ist auch eine Art Hash.
Kardinalzahl? Heißt das nicht irgendwie anders? Quersumme?
Quersumme wird das auch genannt.
Okay. Das Problem jetzt... bei dieser Hash-Funktion ist, dass man, das ist halt nicht eindeutig. Also normalerweise soll man nicht vom Hash wieder zurückrechnen können auf das ursprüngliche Paket. Und das Problem beim MD5-Hash ist jetzt, dass es gewisse Kollisionen gibt. Das bedeutet, es gibt gleiche Pakete, die denselben Hash erzeugen. Das wäre jetzt eigentlich nicht so schlimm, wenn es nicht problemlos möglich wäre, halt ein Paket mit demselben Hash zu erzeugen. Also jemand, der eine Datei fälschen möchte, der möchte ja nicht, dass derjenige, der sie herunterlädt, das erkennen kann. Also er muss denselben Hash erzeugen. Und das Problem beim MD5-Hash ist jetzt, dass man also relativ einfach den Hash berechnen kann. Also ich kann vom Hash wieder hochrechnen, dass ich ein anderes Paket mit demselben Hash bekommen kann. Und das geht schon ganz einfach, indem ich zum Beispiel irgendwelche Kommentarzeilen in irgendeinem Quellcode ändere. Die Kommentarzeilen werden ja beim Kompilieren herausgelöscht, sind aber trotzdem Bestandteil des Pakets. Also ich merke nicht, dass die Funktionalität sich geändert hat, aber ich kann denselben Hash erzeugen und so kann ich natürlich beliebige Trojaner, Viren, schädliche Funktionen in den Paketen verstecken.
Und grundsätzlich ist das ja so, wenn man Informationen verdichtet, ist das klar, dass es irgendwie sogenannte Kollisionen geben muss, weil ja auch einfach die Anzahl der Informationen verringert wird und im Grunde funktionieren diese Hashes nur so, dass man sagt, okay, das lässt sich nicht in kurzer Zeit, in absehbarer Zeit, in berechenbarer Zeit solche Kollisionen errechnen. Insofern, eigentlich ist sowieso klar, dass Hashes immer irgendwie ja, manipulierbar sind. Die Frage ist nur, kann man es in endlicher Zeit machen? Na, lohnt sich das? Und du sagtest vorhin ja, 2004 wäre irgend so ein theoretischer Grundstein gelegt worden, dass man gesagt hat, okay, wir können jetzt hier zum Beispiel eine PDF-Datei nehmen und wir wollen da nur zwei Worte drin ändern und wenn der Hash der Datei sich nicht ändern soll, dann müssen wir irgendwie ganz bestimmte Informationen in dieser Datei ändern, nämlich diese zwei Worte und andere Informationen und trotzdem soll noch der gleiche Hash rauskommen. Das funktionierte 2004 theoretisch, 2007 hat man es irgendwie nochmal stark verbessert, das Verfahren, so dass es wirklich anwendbar wurde und spätestens ab dem Zeitpunkt war klar, MD5 ist nicht mehr wirklich brauchbar. Zumindest für sicherheitstechnische Angelegenheiten. Weil alles, was darauf aufbaut, ist halt dann manipulierbar.
Und da baut doch unheimlich viel drauf auf.
Ja, einiges. Unter anderem Zertifikate, da waren wir noch nicht, ne?
Genau, da wurde ich ja gebremst. Ja, was ist jetzt das Schlimme daran? Nehmen wir an, ihr wollt mit eurer Bank kommunizieren. Dann überträgt euch euer Bankserver ein Zertifikat. Ihr habt in eurem Browser habt ihr ein Root-Zertifikat, das sagt, dieses Zertifikat von der Bank mit dem Hash ist in Ordnung, das könnt ihr verwenden, gefahrlos. Und dann übertragt ihr halt eure Daten verschlüsselt und sicher mit dieser Bank. Die Gefahr dabei ist jetzt die sogenannte Man-in-the-Middle-Attack. Jemand setzt sich in die Mitte, gibt euch ein gefälschtes Zertifikat, kann das Ganze dann entschlüsseln, kann gucken, was ihr übertragen wollt, verschlüsselt das dann wieder mit einem richtigen Zertifikat und sendet es an die Bank weiter. Also die Kommunikationskette ist sozusagen gestört. Jemand hört mit und ihr kriegt es nicht mit. Weil dadurch, dass das an die Bank weiterleitet, kann er euch das, was die Bank antworten würde, ja auch wieder zurückleiten. Und die Sicherungskette ist sozusagen unterbrochen. Wenn jetzt jemand diesen MD5-Hash fälschen kann, also er muss dazu nur einige Kommentarfelder im Zertifikat ändern, und euch die unterschieben kann, dann werden die halt problemlos als richtiges Zertifikat erkannt. Und das ist halt das Problem. Jetzt verwenden Banken schon, glaube ich, lange nicht mehr den MD5-Hash, sondern den als noch halbwegs sicher geltenden SHA-1-Hash. Aber es gibt halt immer noch genug Anbieter, die MD5-Hash-Zertifikate im Umlauf haben. Und es geht jetzt halt darum, diese Anbieter mal zu ermahnen, ihre Zertifikate zu erneuern und diese zurückzuziehen.
Weil auch aus der theoretischen Attacke jetzt eine ganz praktische Angelegenheit geworden ist.
Das ist ja praktisch so. Also das kann ich mir doch wohl so vorstellen, dass meinetwegen ich gehe jetzt in den Supermarkt meines Vertrauens und schiebe meinetwegen, also um das mal bildlich auf eine andere Situation zu transportieren, meine EC-Karte durch den Terminal und die hat das Kabel unter der Kasse irgendwie umgesteckt und liest eifrig mit. Das ist doch ungefähr so ein ähnlicher Effekt, der sich daraus ergibt. Genau. Ich kann nicht mehr sehen, wo meine Daten hingehen. Und somit verliere ich jede Kontrolle darüber.
Sehr schön erklärt eigentlich.
Okay, dann habe ich es verstanden.
Ja, was ich jetzt mit euch hier eigentlich auch besprechen wollte, ist, wie kann man das Ganze umgehen, wie kann man das Ganze sicherer machen? Also ich bin der Meinung, dass eigentlich die ganze Zertifizierungsgeschichte schon lange arg im Argen ist. Meiner Meinung nach sollten keine Root-Zertifikate im Browser drin sein, weil per se eigentlich alles unsicher ist, aufgrund von anderen Informationen auch schon. Also meiner Meinung nach sollte jemand, wenn er mit seiner Bank kommuniziert, dann bekommt ihr ja ein Zertifikat übertragen und dann sollte er manuell anklicken, dieses Zertifikat möchte ich verwenden. Und dann sollte eigentlich der Browser dieses Zertifikat nicht automatisch akzeptieren, sondern er sollte den Benutzer auffordern und sagen, ich habe dir dieses Zertifikat mit diesem Hash übertragen. Bitte frag bei deiner Bank nach, welchen Hash die haben. Tipp den Hash hier ein, dann vergleiche ich die beiden Hash-Werte. Und erst wenn sie übereinstimmen, kannst du anklicken, das ist sicher und ich möchte mit dieser Bank kommunizieren. Weil die Banken schicken uns Pins, TANs und alles Mögliche zu, aber keine Bank sagt dir, welchen Hash sie für ihr Zertifikat verwendet. Wobei das doch eigentlich elementar fürs Online-Banking ist.
Ja, das ist der alte Kampf zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit, der praktisch durch die Installation eines Browsers einem abgenommen wird, an welcher Stelle man sagt, ja okay, das ist jetzt sicher genug für mich. Viele Leute wissen natürlich auch gar nicht, was sich da für eine Sicherheitsarchitektur in so einem Browser befindet und dass da jede Menge Zertifikate voreingestellt sind und ja. Also das Verfahren, was du beschrieben hast, wie ich rufe meine Bank an und lass mir telefonisch bestätigen, dass das da jetzt das richtige Zertifikat ist, ist eigentlich gar nicht so der falsche Weg. Hast du das mal gemacht?
Ja, das habe ich tatsächlich mal gemacht und das hat auch alles funktioniert. Das hatten wir auch schon mal eine Sendung vorher, deswegen fragst du mich jetzt hier. Ja, aber ich meine das eigentlich so, dass man mit der PIN, also ich bekomme ja per Brief meine PIN in einem versiegelten Umschlag zugeschickt. Das sollte eigentlich auch in einem versiegelten Umschlag der Hash drin sein. Na, wobei der Hash eigentlich nicht versiegelt sein muss, weil den kann ja eigentlich jeder wissen. Aber den sollte ich eigentlich von meiner Bank zugeschickt bekommen und wenn ich dann sehe, diesen Brief hat niemand manipuliert, dann kann ich halt den Brief auspacken, kann den Hash eintippen und kann mir wirklich sicher sein, dass ich dem Zertifikat meiner Bank vertraue. Das sollte natürlich dann kein MD5-Hash sein, weil der ja per se unsicher ist, aber den verwenden die Banken ja sowieso nicht mehr. Und naja, ich meine, so könnte man auch ein Sicherheitsbewusstsein bei der Bevölkerung erzeugen, weil im Moment ist das Verfahren ja so, dass die Browser per se den sicheren Zertifikaten auch den fälschungsanfälligen MD5-Hash-Zertifikaten vertrauen. Und das ist ja praktisch so, als wenn ich einen Browser ausliefer, der jetzt den Schlüssel schon unter der Fußmatte hat. Und jeder Hacker braucht eigentlich nur unter die Fußmatte gucken, den Schlüssel nehmen und kann trotzdem mit diesem Browser zertifizieren. Also von Sicherheit kann man da eigentlich gar nicht mehr sprechen.
Es, sagen wir mal so, es sind Hürden, aber im Grunde, wer sich mit Sicherheit beschäftigt, weiß ja sowieso, dass das irgendwie immer nur eine Frage der Zeit ist, bis man die überwunden hat, na, egal wie sicher irgendwie etwas ist. Ich finde bei dieser ganzen Angelegenheit auch eher interessant, na, unter welchen Bedingungen das geklappt hat, aus dieser theoretischen Lücke ein praktisches Loch zu machen. Nämlich, dass man zum Beispiel PlayStation 3 zum Knacken der Kollision verwendet hat.
Na, 200 insgesamt.
Ja, 200 PlayStations waren irgendwie notwendig, um MD5-Kollisionen zu errechnen.
Die 2 oder die 3?
Wie? Nee, die 3. Man hat die 3 verwendet.
Die 3er PlayStation, weil die ja den tollen Cell-Prozessor haben. Der
mehrere
ganz viel,
sogar davon.
Wow. Ja. Und es wurde irgendwie von den Vortragenden auf dem Kongress irgendwie angegeben, dass diese Rechenleistungen theoretisch jedem zur Verfügung stehen. Okay, es kann kauft sich jetzt nicht jeder unbedingt 200 PlayStation, baut die zu Hause auf, aber Rechenzeit kann man ja heutzutage irgendwie auch ganz einfach im Internet kaufen. Irgendwie
Amazon, ne?
Amazon, EC2. Und die meinten, man könnte für 20.000 Euro oder Dollar
sich ein Zertifikat kaufen.
Naja, nicht kaufen. Die Rechenleistung, die dafür notwendig ist, um diese Kollision zu errechnen, könnte man halt mit vergleichsweise wenig Geld, 20.000 Euro, je nachdem, was man sich daraus erwartet, ist das wenig Geld, kaufen, ganz einfach.
Bei den Beträgen, die heutzutage zur Rettung der Banken rumgeschickt werden, würde ich sagen Peanuts, ne?
Ja, wollen wir noch mal eine Runde Musik machen?
Oh ja.
So, jetzt kommt The Face, Dirty Angel.
Ja, hallo, liebe Hörer da draußen. Ihr seid immer noch beim Nerd Alert. Und es geht darum, dass der MD5-Hash halt potenziell gefährlich ist. Und wie kann man sich jetzt davor schützen? Wie kann ich verhindern, dass mir jemand ein MD5-Zertifikat unterschiebt und dass ich halt also eine unsichere Verbindung mit einer HTTPS-Verbindung in meinem Browser eingehe? Da gibt es für den Browser unserer Wahl, nämlich den Firefox, zwei Plugins. Das eine heißt SSL Blacklist. Die Links dazu findet ihr nachher auch auf unserer Sendung. Und dieses SSL Blacklist, das macht eigentlich gleich mehrere Sachen. Zum einen überprüft es, ob das Zertifikat irgendwo auf einer Blacklist aufgetaucht ist, ob es halt schon für Phishing-Attacken verwendet wurde, ob es halt abgelaufen ist, ob es gefälscht wurde. Denn ihr könnt euch nicht sicher sein, dass euer Browser das für euch überprüft oder dass er abgelaufene Zertifikate auch zurückzieht. Die Default-Einstellung im Browser ist nämlich meistens so, dass er die Zertifikate immer vertraut, bis sie halt ablaufen, wie es im Zertifikat eingestellt ist, dass man sie aber nicht zurückrufen kann. Und deswegen ist es halt äußerst wichtig, dass man diese SSL-Blacklist überprüft. Und zum anderen überprüft das Plugin aber auch, ob es mit dem unsicheren MD5-Hash übertragen wurde. Und dann könnt ihr halt im Warnfenster sehen, Achtung, da könnte was potenziell Unsicheres passieren. Und dann müsst ihr das halt nochmal anklicken. Und solange ihr halt mit dieser Webseite zertifiziert, erscheint auch immer unten deutlich ein Warnsymbol, sodass ihr halt auch dem Anbieter schreiben könnt, Achtung, ihr verwendet ein unsicheres Zertifikat. Das könnt ihr halt dann erkennen und wenn die euch halt ernst nehmen, dann werden sie es halt ändern und wenn es ihnen egal ist, dann müsst ihr halt überprüfen, ob ihr weiterhin mit dieser Webseite eure vertraulichen Daten austauschen wollt. Ein anderes sehr schönes Plugin, finde ich, ist Perspectives. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Unis und die überprüfen immer, wenn ihr eine sichere Verbindung macht, welches Zertifikat ihr verwendet. Also nehmen wir mal an, meine Bank der Wahl ist die Commerzbank. Davon gehören mir ja jetzt auch 25%. Und ich mache das Online-Banking über die Commerzbank. Dann überträgt mir die Commerzbank ihr Zertifikat. Ich vertraue denen und mache mein Online-Banking. Und was das Plugin jetzt macht, das prüft, welche Zertifikate haben dann andere Benutzer in den Wochen vorher verwendet. War das dasselbe Zertifikat, wie es mir zur Verfügung gestellt ist? Wenn ja, kann ich ja ziemlich sicher davon ausgehen, dass es das richtige Zertifikat ist. Wenn ich aber als Einziger ein anderes Zertifikat bekomme, dann kriege ich halt eine deutliche Warnmeldung angezeigt und das ist dann ein Warnhinweis für mich. Achtung, ich rufe mal bei meiner Bank an, ob die das Zertifikat gerade geändert haben. Und wenn die dann sagen, nein, das haben wir nicht, dann kann ich davon ausgehen, dass ich gerade eine gefälschte Verbindung offen habe, also Opfer einer Man-in-the-Middle-Attack geworden bin. Dumme an der Sache ist natürlich, dass ich dann auch zurückmelden muss, mit welchem Zertifikat ich halt gerade gearbeitet habe. Und dann muss ich dem Anbieter halt vertrauen, dass er nicht speichert, welche Zertifikate ich verwende, weil daran könnte man ja wieder ein Profil errechnen und sehen, mit welchen sicheren Webseiten ich halt kommuniziere. Da muss man dem Anbieter natürlich dann wieder vertrauen. Andererseits bin ich der Meinung, so eine nicht staatliche Struktur, die über Universitäten aufgebaut ist, dass, also ich würde denen im Moment mehr vertrauen als unserem Staat, weil ich meine, dass unser Überwachungsstaat, der gerade im Entstehen ist, dass der halt die Daten nicht auswertet, das ist für mich unglaubwürdiger, als dass die Universitäten halt diese Daten missbrauchen. Und ich finde, so nichtstaatliche Überprüfungsstrukturen, denen kann man wahrscheinlich eher vertrauen. Wenn ich mir zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung angucke und bla bla blub, was gerade so abläuft. Also ich weiß nicht, ob unsere Regierung nicht vielleicht die Daten noch eher missbraucht als jemand anders. Aber ich schweife schon wieder ab. Und ich glaube, wir sollten mal aufs nächste Thema überwechseln.
Das wäre?
Oh, ich dachte, ich könnte den Ball jetzt dir geschickt zuspielen.
Ah, welches Thema? Okay, bei einer SSL-Zertifikaten hätte ich noch eine Geschichte hinzuzufügen. Da habe ich von leider keine Quelle mehr für gefunden. Das ist mal ein bisschen blöd, für Sachen über Sachen zu reden, wo man keine Quellen hat. Im Grunde ist ja in letzter Zeit, haben wir schon so viel über Vertrauensstellung mit einer Internet und Browsern geredet, dass wir jetzt nur noch mal eine weitere Puzzlestein, wo diese ganze Vertrauensketten irgendwie gebrochen werden, nämlich dass vor 1-2 Monaten bekannt wurde, dass eine der 135 Root-Zertifikate, die im Firefox installiert sind, dass die Zertifizierungsstelle das anscheinend nicht so genau nimmt mit ihren Überprüfungen der Domänen, die dort, wofür dort Zertifikate angemeldet wurden. Zertifikatshersteller oder Zertifizierungsstelle weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Wie gesagt, ich habe den Link nicht mehr gefunden. Aber das Unglaubliche ist, die zertifizieren gar nicht selber, sondern die machen so nach einem Franchise-Verfahren, das auch geben sie das weiter an irgendwie Sub-Lizenznehmer. Und da sieht es irgendwie so aus, dass man sagt, ich bin Bank so und so. Und die sagen, ja, hier, kostet 1.000 Euro, hier haben sie das Zertifikat. Und sie haben anscheinend nicht überprüft, wer es tatsächlich war. Das heißt, diese ganze Geschichte von Zertifikaten und mit welchem Aufwand, welcher Aufwand notwendig ist, um solche Zertifikate zu fälschen. Manchmal ist ja der einfache Weg, doch, ganz einfach so ein Ding zu kaufen.
Das spart locker 19.000 Euro.
Ja. Und das scheint irgendwie auch gar nicht so hohe Wellen geschlagen zu haben, diese Nachricht. Ich erinnere mich, dass ich auf Slashdot davon gelesen hatte und da wurde auch sofort irgendwie dann der Root-Zertifikat-Hersteller irgendwie kontaktiert und dem war das ultra peinlich, weil das ist genau eine der ursprünglichen Aufgaben, wofür man ihn bezahlt. Dass wirklich die Person, die Institution, die dort eine Zertifizierung beantragt, überprüft, ob das authentisch ist. Und das haben die an der Stelle nicht gemacht.
Ja, ich finde das auch schlimm. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, dann läuft das also folgendermaßen ab. Ich melde mich in Russland auf irgendeinem komischen Forum an, sage, ich bin von der russischen Mafia und möchte gerne ein Zertifikat haben und irgendjemand liefert mir das dann über dunkle Kanäle und ich spare 19.000 Euro, wie Nerd7 gerade treffend formuliert hat. Also genauso
im Kopf ausgerechnet.
Genauso sollte es ja eigentlich gerade nicht laufen. Da muss ich Nerd4 wirklich recht geben. Also ich bin auch geschockt, aber ich meine, letztendlich ist dieser Zertifikat auch nur jemand, der Geschäfte machen will. Und wenn man halt an Subunternehmen auslagert, man weiß ja, ne, irgendwo unten landet das bei irgendjemand, der es schwarz macht, ne?
Aber lass uns doch nochmal kurz drüber sprechen, wie praxisrelevant diese ganzen Geschichten, die wir jetzt gerade besprochen haben, tatsächlich sind. Letztendlich will man ja auch nicht irgendwie unnötig Panik verbreiten. Mein Eindruck ist, der Aufwand, um jemanden zu betrügen, mit diesem praktischen Wissen jetzt, ist doch noch relativ hoch.
Also ich würde das anders einschätzen. Also wenn jetzt zum Beispiel Klein Erna die E-Mails von Klein Fritzchen mitlesen will und Klein Fritzchen das über eine HTTPS-Verbindung von seinem Provider abruft, dann würde ich sagen, hat Klein Erna überhaupt keine Chance, daran zu kommen. Wenn ich aber jetzt, sag ich mal, Mitglied einer größeren kriminellen Organisation bin, würde ich sagen, sind 20.000 Euro eigentlich kein Ding, um jetzt, sag ich mal, per Phishing-Raubzüge mir halt irgendwelche Online-Banking-Konten leer zu räumen.
Also sagen wir jetzt mal tatsächlich als Anwendung Online-Banking. Würdest du jetzt ab jetzt kein Online-Banking mehr machen?
Oha, gute Frage. Ich mache es ja, obwohl ich Bescheid weiß.
Sicherheit und Bequemlichkeit.
Ja, also wie gesagt, die Banken in Deutschland verwenden, glaube ich, alle keine MD5-zertifizierten, übertragenen Hash-Zertifikate mehr. Die verwenden alle noch den als halbwegs sicher eingestuften SHA-1. Algorithmus, der halt im Moment noch nicht so leicht zu fälschen ist, obwohl es da auch schon Angriffsszenarien gibt. Also der ist im Moment in dem Status, wo MD5 2004 war. Es gibt theoretische Angriffsszenarien und es wird ja auch gerade geforscht und weiterentwickelt, um bessere Hash-Algorithmen zu entwickeln.
Aber
und deswegen würde ich sagen, der Aufwand, ein Online-Banking-Zertifikat zu fälschen, da ist es wahrscheinlich einfacher, sich ein gefälschtes Zertifikat zu besorgen für 1.000 Euro.
Ich wollte jetzt ja eigentlich die Panik irgendwie so ein bisschen abmildern, nämlich indem ich sage, so praxisrelevant ist das gar nicht. Aber jetzt, wo du sagst, die benutzen alle keine MD5, die deutschen Banken, du weißt ja, dass das ein hierarchisches System ist. Und wer sagt dir, dass über dir in der Hierarchie, auch wenn das Zertifikat, was du dir in deinem Browser anguckst, SH1 anzeigt, irgendwo in der Stelle, in der Hierarchie darüber nicht MD5 benutzt wurde.
Ja, das sagt mir leider keiner, ne? Da ja, kann ich nur hoffen, ne?
Darauf hat nämlich der Jakob Abelbaum in dem Vortrag beim 25C3 auch hingewiesen, dass das gar nicht so einfach ist. Letztendlich ist es wirklich einfach eine simple Vertrauensangelegenheit. Und ich würde mal behaupten, es ist jetzt wirklich nicht so, dass die Hütte brennt, aber man sieht vielleicht vom Weiten schon die Leute mit den Feuerzeugen kommen. So. Und vielleicht kann es ganz schnell praxisrelevant werden. Und wenn man ganz sicher sein will, dann macht man es vielleicht doch direkt bei der Bank.
Ja, offline, ne? Mit Bargeld bezahlen, dann kann es auch keiner nachvollziehen, was du gemacht hast. Mit Karte ist sowieso alles unsicher. Vielleicht ist das der Trend, ne? Wenn sich dieser Überwachungsstaat immer weiterentwickelt und die ganze Online-Struktur immer unsicherer wird. Ich meine, man kann sich heute ja schon nicht mehr sicher sein, wer alles mithört und mitliest.
Ja, eine andere Geschichte ist natürlich, wenn man irgendwelchen Verfolgungen entgehen möchte, dann ist ja HTTPS nur eine Geschichte und die ganze Verschlüsselungssoftware basiert ja letztendlich auch auf Zertifikaten, häufig. Und da ist das dann auch wieder spannend. Aber da gibt es eh noch ganz viele andere Probleme.
Ja, aber die Zertifikate für meine Verschlüsselungssoftware kann ich mir ja selbst erzeugen. Und nach unserer Sendung wird sich doch wohl keiner mehr ein unsicheres Zertifikat erzeugen, oder?
Oh, man weiß es nicht.
Die Bequemlichkeit siegt ja manchmal.
Ja.
Also bei mir zum Beispiel.
lass uns dann noch eine Runde Musik spielen, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema.
Okay, Musik ab. We'll be right back.
Paradise.
Ja, hallo, liebe Nerds. Ihr hört immer noch den Nerd Alert. Und zwar könnt ihr uns empfangen auf 93,0 MHz Antenne und 101,4 MHz im Kabel. Und ich hoffe, ihr bleibt uns noch treu. Denn unser nächstes Thema ist Google Chrome. Das ist nämlich der neue Webbrowser von Google. Naja, so neu ist er schon auch wieder nicht. Gibt es schon seit einiger Zeit. Immer noch als Beta.
Sind die immer noch nicht fertig?
Ja, aber da gab es ja auch wilde Diskussionen. Zum Beispiel das BSI hat ja vom Google Chrome gewarnt, weil es halt noch eine Beta-Version ist. Und im Allgemeinen ist eine Beta-Version ja eine nicht ausgereifte Version. Allerdings sagt sich Google, wir produzieren ja Web-Content und kommen aus der Web-Content-Schiene. Und bei uns ist eigentlich alles Beta, weil unsere Sachen wachsen halt in der Community. Wir machen halt Early Releases und bei der Community wächst das dann halt und wird halt verbessert. Also wir wissen alle, dass zum Beispiel der Map-Service war lange Jahre Beta gewesen, bevor er halt auf die Hauptstadtseite gekommen ist, obwohl das schon vorher vernünftig funktioniert hat. Und meiner Meinung nach ist es falsch. Google verwässert natürlich den Beta-Status dadurch, dass sie den so lange ausleben, weil so ist er eigentlich in der ursprünglichen Softwareentwicklung nicht gedacht gewesen. Aber einfach zu sagen, nehmt den Chrome nicht, weil er Beta ist, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu kurzsichtig. Also da sollte man schon ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen, wie wir das jetzt hier in unserer Sendung machen wollen. Also den Google Chrome abzulehnen, weil er noch im Beta-Status ist, finde ich, da hat sich das BSI selbst disqualifiziert.
Andererseits, na, warum solltest du den verwenden? Also ich meine, es gibt ja auch andere Browser.
Ja, weil er zum Beispiel furchtbar schnell ist, schick aussieht und weil er von Google kommt, ne? Und Google ist nicht evil, das wissen wir doch alle, oder?
Ja, aber du hast ja gerade so argumentiert, als sollte man das na Beta-Label ignorieren.
Ich muss das nochmal ein bisschen abmildern. Also wenn ich mir jetzt irgendwie ein Programm runterlade und das noch im Beta-Status ist, dann sollte für mich ganz klar sein, das ist eine noch unfertige Version. Wenn ich mir aber ein Programm von Google runterlade und das ist ein Beta-Status, dann muss ich den Google-Faktor damit einberechnen, weil Google halt relativ lange diese Beta-Phasen auslebt und Google halt die Sachen rausschmeißt, wenn die schon fertig sind, sagt sich aber, da sind noch nicht alle Features drin implementiert, dann ist das Beta. Also was für andere Leute schon halt ein fertiges Release ist, das ist für Google immer noch ein Beta-Status. Und diesen Google-Faktor muss man einfach mit einbeziehen. Und einfach zu sagen, nehmt den Chrome nicht, weil er Beta ist, das ist mir zu kurzsichtig gedacht.
Ein anderer Faktor, der bei der Erstveröffentlichung von dem Chrome eher eine Rolle gespielt hat, ist, dass die Medien sich da wie die Fliegen drauf gestürzt haben. Und
das hat mich auch gewundert, dass die da sofort alle drauf abgefahren sind.
Ja, aber heftigst. Und ja, das ist eher die Frage so, ob das nicht viel mehr Leute zieht. Und ja, das mit dem Beta ist, glaube ich, den meisten Leuten eh egal. Ist ja eh alles Bananensoftware, reift beim Kunden.
Ja, ja, dank Microsoft sind wir auch sehr leidensgeprüft inzwischen, was Software angeht. Nee, aber wir nicht, zum Glück. Also der FSK läuft ja komplett mit Open-Source-Software, ne? Wir verwenden hier Linux, wollte ich euch nur nochmal sagen. Also uns können die Microsofts gar nicht. Aber um jetzt nochmal auf den Chrome zu sprechen zu kommen. Die eigentliche Gefahr beim Chrome ist ja, wenn er bei dir installiert auf der Platte liegt, erzeugt er erstmal eine eindeutige ID, die halt auch immer wieder an Google übertragen wird. Und selbstverständlich speichert er auch dein Google-Suchverhalten. Google argumentiert damit natürlich so, dass sie halt herausfinden wollen, wofür du dich interessierst, um dir halt dein Suchergebnis weiter zu verbessern. Die Gefahr, die da drin besteht, ist natürlich, dass sie ein individuelles Profil von dir speichern, obwohl du dich halt nicht bei Google angemeldet hast, einfach nur, dass du diesen Browser verwendest. Und dieses Profil ist natürlich auch vielfältig missbrauchbar.
Ja, ich finde das auch furchtbar.
ganz schlimm. Danke für eure Zustimmung.
Nee, ganz schlimm. Ich frage mich auch, jetzt kommt ja demnächst die Linux- und Mac-Version vom Chrome.
Das stimmt.
Da wollen wir ja drauf hinaus. Ich finde neue Software auch immer sehr spannend. Na, ich glaube, ich werde mir die auch mal angucken. Aber ich glaube, ich werde erst noch mal warten, bis die Chromium Version rauskommt.
Ist die nicht schon draußen?
Für den Mac schon, aber noch nicht für Linux und für Windows, ja.
Was ist denn jetzt Chromium? Ist das für Google Platinum Member oder?
so ähnlich. Chromium ist das Open Source Produkt oder Projekt zu Chrome. Na, während du an den Chrome Source Code nicht rankommst, weil da wahrscheinlich noch irgendwelche zugekaufte Software drin ist oder die Sachen, von denen uns Google, wo uns Google nicht reingucken lassen will, ist Chromium dann das, was auf Google Code.google veröffentlicht wird, wo man das sich selber zusammenbauen, kompilieren kann. Und da gab es halt eigentlich bei der Windows-Veröffentlichung schon ganz schnell Leute, die darauf aufbauend auch nochmal selber Browser gebastelt haben, wo sie zum Beispiel die ganzen Überwachungsgeschichten von Google entschärft haben.
Hm. Wobei diese Chromium-Geschichte war ja, glaube ich, das hatte noch einen ganz lustigen Hintergrund, weil Google hat wohl gesagt, wir wollen gerne Open Source machen, weil wir sind ja nicht evil, wir sind ja die Guten und wir liefern euch einen Browser, da könnt ihr in den Quellcode reingucken. Aber dann haben sie ihn halt nur binär ausgeliefert und hatten da wohl noch Sachen dazugepackt und hatten wohl auch in ihrer Lizenz reingeschrieben, darfst du nicht reverse-engineeren, darfst du nicht verändern, darfst du nichts dazupacken. Aber weil sie ja die Guten sind, haben sie natürlich auch den Quellcode veröffentlicht. Und da haben natürlich die Chromium-Leute dann aufgesetzt und haben gesagt, wenn wir den Quellcode haben, dann bauen wir uns einfach unseren eigenen Browser zusammen, schmeißen den ganzen Kram raus, den wir nicht brauchen, aus Datenschutzgründen. Und der Browser funktioniert trotzdem. Und ich glaube, dass Google so das nicht unbedingt gewollt hat. Aber Open Source bedeutet natürlich nun mal, dass man die Quellen auch irgendwie zur Verfügung stellen muss.
Da muss ich Google jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich meine, ich bin ja auch gerne Google-Kritiker, aber Google macht für den Open-Source-Bereich schon einiges. Google Social Code oder Social Projekt, einmal im Jahr, wo sie irgendwie zig, Hunderttausende raushauen und Studenten beliebte Open-Source-Projekte verbessern lassen und sowas. Das ist nicht so, dass Google jetzt nur irgendwie die abartigen Kraken wären. Sind sie auch. Aber es wäre ja auch gar nicht anders gegangen, wenn sie sich, sie haben sich jetzt an WebKit vergriffen, also den Kern vom Safari-Browser, der ursprünglich vom KDE-Projekt kommt, und da mussten sie das auch einfach veröffentlichen. Und das ist halt Chromium, und da bin ich mal gespannt, Chrome sollen ja ein paar Features ganz nett sein, zum Beispiel ultraschneller JavaScript-Code, da fahren einige Leute drauf ab, oder dass jeder Browser-Tab in einem eigenen Thread läuft. Na, das heißt, wenn eine Website abstürzt, dann stürzt nicht ein ganzer Browser ab, sondern irgendwie nur der einzelne Tab. Na, das kennt man so von Firefox nicht, leider. Aber was man von Firefox auch noch nicht kennt, ist diese Beschleunigungstechnik, die Google dann halt auch benutzt, nämlich sozusagen vorkompiliertes JavaScript. In dem kommenden Firefox 3.1 wird das kommen, und da gibt es ja auch schon eine Vorabversion von. Und ich muss sagen, das ist richtig schnell. Und bin ich mal gespannt. Zumindest herrscht da immer noch so ein bisschen Konkurrenz zwischen den Browsern. Ich sehe den Internet Explorer irgendwo ganz weit hinten. Mal gucken, was die jetzt mal wieder bringen.
Offiziell ist er noch ganz weit vorne, wenn man so die Browser-Statistiken anguckt, ne?
Ja, rein technisch. Ich muss das natürlich rein technisch sehen.
Okay.
Ich kann mich ja nicht jedes Mal aufregen über den Internet Explorer.
Ja, die tricksen ja auch ein bisschen mit ihren Statistiken. Dadurch, dass der immer wieder aufgerufen wird, wenn man meinetwegen aus irgendwelchen, aus Windows Software Libraries heraus eine Internetseite aufruft, dann läuft das immer über die Internet Explorer Engine und sowas verfälscht natürlich auch ein bisschen die Statistiken. Ich bin ja noch guter Hoffnung, dass der an Marktanteil verliert.
Ja, warum ich den Firefox so mag, das sind eigentlich diese vielfältigen Plugins, mit denen ich mir meinen Browser halt aufbohren kann, mir individuell konfigurieren kann. Weißt du denn, lieber Nerd4, ob ich dann bei dem Chromium auch irgendwelche Plugins installieren kann? Ich glaube, da gibt es doch bis jetzt noch nichts, oder?
Gibt es bisher noch nichts. Na, die haben so eine Programmierschnittstelle für Erweiterungen erst geplant. Also das ist noch nicht einsatzbereit.
Ja, schön wäre es natürlich, wenn die Firefox-Plugins kompatibel wären zum Chromium.
Ja, das kannst du mal gepflegt vergessen.
Warum?
Weil Firefox ja diese XUL-Sprache verwendet. Na, das heißt, im Grunde besteht der Firefox intern nur aus so einem Widget-System, was mit JavaScript gesteuert wird und da müsste...
Du hast recht, das will ich gar nicht wissen.
Das müsste Google dann mit ihrem Chrome-Browser komplett irgendwie kompatibel zu sein. Das geht gar nicht. Also
ja, was ich mir beim Chromium oder Chrome halt auch nicht vorstellen kann, ist, dass Google einen Werbefilter rausbringt, weil Google macht sein Geschäft über Werbung. Und ich finde, die meisten Webseiten sind halt nur noch mit Werbefilter überhaupt verwendbar. Firefox ohne Werbefilter, also ich meine, ich glaube, die Hardcore-Nerds werden sie im Chrome sowieso nicht bekommen können.
Naja, da kann man das Geschäftsmodell doch gleich noch ein bisschen weiterdenken und sagen, dass Google all die Werbung rausfiltert, die nicht von ihm selbst ist.
Ja, aber die Google-Werbung will ich ja auch nicht sehen. Nein, ich wollte mit euch noch ein bisschen auf den Trend hingehen. Warum entwickelt Google einen Browser? Warum steigen die in dieses Geschäft ein? Weil ich meine, im Grunde genommen ist der Markt ja aufgeteilt zwischen, ich meine, Microsoft hat weit über 70-80%, dann gibt es noch ein paar Prozent, die hat der Firefox, dann gibt es noch ein Safari, Opera und ich glaube, die restlichen Browser haben nur marginale Anteile. Habe ich irgendjemand Wichtigen vergessen?
Mm-mm. KDE Conqueror, aber der ist ferner liefen.
Genau, dann gibt es noch hier, ne, wie heißt dieser Iceweasel, glaube ich, ne? Also ein Firefox von Debian abgeändert, aber alles marginal. Warum steigt jetzt Google in diesen Markt ein? Andererseits kann man sagen, okay, Google ist eine Suchmaschine, Browsermarkt, das passt irgendwie alles zusammen. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist das iPhone. Also das iPhone ist ja eingeschlagen wie eine Bombe sozusagen, da läuft der Safari drauf. Dann wollte Opera mal kurz seinen Code anpassen, um auch den Opera-Browser aufs iPhone zu bringen. Und da hat Mac aber ganz klar gesagt, nee, wir wollen keine Software auf dem iPhone, die es schon gibt, weil wir wollen den Anwendern nicht überlasten.
Da hat sich aber gestern gerade was getan.
Da hat sich was getan.
Ja, also vielleicht ist das aus Versehen schiefgelaufen bei Apple, dass die jetzt plötzlich Browser auf dem iPhone zulassen, die nicht von ihnen selber stammt. Und na, es sind
welcher Browser jetzt, ist das?
Mehrere, also drei oder vier, na, kann man jetzt angeblich auf seinem iPhone installieren. Und teilweise waren wohl die Registrierungsanträge auch schon weit aus dem letzten Jahr, wo man jetzt sehen kann, so, der Browser ist jetzt plötzlich verfügbar. Also hat sich gerade heute, gestern geändert.
Ja, dann ist ja Apple doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte, weil ich dachte, die wollten halt alles, was ihnen zur Konkurrenz steht, halt ausblenden. Ja, aber ganz klar, Google will ja auch gerade in diesen Handymarkt einsteigen mit ihrem Android-Betriebssystem. Das läuft ja bei denen ein bisschen anders. Das wurde ja, glaube ich, von T-Mobile, glaube ich, als erstes, oder von der Tochterfirma von T-Mobile in den USA als erstes zertifiziert. Die haben ja da ein Handy rausgebracht mit diesem Android-System. Und das soll ja eine Plattform sein, um, sag ich mal, alle Handys mit einem Betriebssystem zu vereinen. Also das Problem ist ja, wenn ich ein Handy habe, ich trage da meine Kontakte ein, habe da meine SMS drin. Wenn ich mir ein neues Handy kaufe vom anderen Hersteller, kann ich die Daten irgendwie nicht übertragen. Und mit Android soll das Problem halt nicht mehr da sein. Alle Handys funktionieren gleich. Ich kann überall meine Daten hin übertragen. Die Frage ist natürlich, wollen das die Hersteller? Und da hat sich Google natürlich gesagt, wenn die von Apple mit ihrem iPhone halt diesen Markt haben, dann machen wir das halt umgekehrt mit unserem Android-System. Und das ist ja wohl völlig klar, bei uns wird dann nur der Chrome drauf laufen. Und ich meine, was brauchen die Leute auf dem Handy? Die brauchen Google Maps, die brauchen Google Mail, die brauchen Google, um zu ihre Suchadressen zu holen. Und das brauchen sie natürlich alles in unserem Browser. Und dann haben wir natürlich endlich den Markt auf dem, dann haben wir auch den Mobilfunkmarkt fest in unserer Hand. Dann haben wir ein Segment, wo wir wieder wachsen können, weil das Internet, da sind wir ja schon lange Suchmaschine Nummer 1. Und ich glaube, das ist der Weg, wo Google hin will. Die wollen also nicht dieses Feld kampflos den Apples überlassen.
Ich glaube, die machen es einfach, weil sie es können.
Ja, und weil sie es wollen.
Und weil es Geld bringt.
Also das ist ja ungefähr so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich als Sat.1 baue jetzt Fernseher und die verkaufe ich als Sat.1-Fernseher und mit denen kann man auch nur Sat.1 gucken. Das wäre dann die logische Konsequenz. Und wenn ich mir das jetzt fürs Internet vorstelle, dann haben wir eine Segmentierung.
Eine Monokultur.
Ja.
Ja. Und wir wissen alle, wo halt die Konkurrenz ausgeschaltet wird oder gar nicht erst zugelassen wird, da kann sich immer Schlimmes entwickeln. Also ich erinnere mich da noch ganz deutlich, der Internet Explorer wurde damals ja nur entwickelt, um den Netscape platt zu machen. Microsoft hat sich gesagt, Netscape hat den Marktanteil und wir wollen da rein. Dann haben sie den Internet Explorer entwickelt, haben da unheimlich viel Geld reingesteckt, haben den umsonst verteilt, bis halt jeder einen vorinstallierten Internet Explorer auf seinem Rechner hatte und Netscape halt kurz vor der Pleite war, an AOL verkauft wurde. Der Quellcode wurde Open Source gemacht und dann haben sie halt keine Kapazitäten mehr in den Internet Explorer reingesteckt und erst als dann Jahre später der Firefox rauskam, haben sie gesagt, da ist wieder ein Browser, der könnte uns gefährlich werden. Erst da haben sie wieder angefangen, den weiterzuentwickeln. Und diese Gefahr sehe ich einfach auch, wenn so eine Monokultur sich durchsetzt, weil warum soll ich noch Geld in meinen Browser investieren, wenn sowieso jeder den benutzen muss und keiner einen anderen verwenden kann, also wo keine Konkurrenz da ist, da ist das Geschäft halt gefährlich.
Eigentlich ist das Gute doch, dass wir da jetzt gerade keine Monokultur haben. Wir haben vielleicht so eine Art Monokultur der Engines. Wir haben WebKit bzw. KDE das ist jetzt halt nochmal erweitert worden von Google.
Ist denn nicht auch Firefox damals unheimlich stark von Google finanziell unterstützt worden?
Da werden sie immer noch. Also 2 Tage bevor da der Chrome das erste Mal rauskam, wurde eigentlich der Vertrag mit Firefox oder mit der Mozilla Foundation gerade erst verlängert. Mozilla ist fast komplett abhängig von den Google-Einnahmen.
Ja, aber ich glaube, das machen sie nur so lange, wie es ihnen nützt. Also im Moment wollen sie natürlich, dass Firefox Marktanteil gegenüber dem Internet Explorer wegmacht. Aber wenn sie erstmal den Chrome draußen haben, warum sollten sie dann noch einen Konkurrent zu ihnen halt weiter finanzieren?
Gut, jetzt gibt es erstmal Verträge bis 2011 oder so, glaube ich.
Ja, aber bis dahin wird Microsoft auch nicht weg sein vom Fenster. Also insofern macht es Sinn, solche Verträge abzuschließen. Aber ich sehe da schon irgendwie die Gefahr, dass Google doch irgendwie, sag ich mal, genau den Weg beschreiten möchte, den Microsoft schon beschritten hat. Halt die Konkurrenz platt machen, indem sie halt nur ihre eigenen Services und Browser anbieten.
Richtig, richtig gruselig.
Genau.
Machen wir ein bisschen Musik im.
Ja, mach doch mal ein bisschen Musik, Mensch.
Oh ja.
Und zwar hören wir Ecstatic Swarm.
I'm a genius! No! Sacral geniuses!